Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus. Heute ist der Tag des Tango und an dem stellen wir uns die Frage, war das 1:2 von Real Madrid gegen Manchester City nun vielleicht doch der letzte Tanz für Xabi Alonso als Trainer der Königlichen? Reals Negativserie geht ja weiter. Real hat verloren, aber die Mannschaft hat zumindest Reaktionen gezeigt, sich auch als Team präsentiert und die Spieler haben sich vor ihren hart in der Kritik stehenden Trainer gestellt. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wie konnte Alonso in Madrid vom Auserwählten zum Buhmann werden? Was sagt uns das über ihn, über den Verein, über die Spieler, aber vor allem auch über die Machtverteilung im Verein? Das ordnen wir heute mal ein mit einem Insider aus Madrid. Journalist, Spanien, Realexperte Miguel Gutierrez ist da. Hallo Miguel.
Ja, guten Morgen nach Hamburg, Malte.
Schön, dass du dir Zeit nimmst für uns. Du bist in Madrid ansässig, warst gestern auch im Stadion. Was hast du aus der Niederlage gegen City zur Zukunft von Xabi Alonso ableiten können?
Ja, man darf nicht vergessen, bei Real Madrid entscheidet ganz alleine ein Mann, das ist Florentino Perez. 79 Jahre alt, Baulöwe, er alleine, wie gesagt, entscheidet, was mit Xabi Alonso passiert, wenn überhaupt was passiert. Momentan sieht es danach aus, dass er erstmal im Amt bleibt, weil es gibt andere Gründe, die für den Misserfolg von Real verantwortlich sind. Man darf nicht vergessen, gestern, das muss man auch fairerweise sagen, er hatte 8 Ausfälle. Darunter auch Mbappé, der momentan 25 Tore gemacht hat. Ne? Also Mbappé trifft in fast jedem Spiel. Und ja, er hat gestern natürlich gefehlt gegen City. Gerade so einer hätte vielleicht was bewegen können. Und in der hinteren Abwehrreihe haben auch mehrere Spieler gefehlt. Ne? Also Militao hatte 2 Kreuzbandrisse, fehlt er wieder 4 Monate. Das ist der wichtigste, der beste Innenverteidiger da. Ja, das sind alles Ausfälle, die kann auch eine Mannschaft wie Real, Malte, kaum kompensieren. Das muss man ja auch sagen. Das ist doch genauso, als wenn bei Bayern München plötzlich Harry Kane, sage ich jetzt mal, Olise, ich weiß nicht, Kimmich und Upamecano noch einer ausfällt. Ja, das ist, wie gesagt, auch für so eine Mannschaft schwer zu kompensieren. Und zudem kommt in Spanien seit der Saison 7-8 etwas Erschwerliches dazu. Das war ja die erste Maßnahme, um die Schuldenberge der Vereine zu reduzieren. Es dürfen maximal 25 Spieler für die erste Mannschaft gemeldet sein. Das heißt also, dieser Riesenkader, den es früher gab, mit 35, 40 Spielern, das gibt's nicht mehr. Das heißt also, die Kader sind schon relativ begrenzt. Du darfst natürlich Spieler vom Nachwuchs nachnominieren, bei Ausfällen, bei Verletzungen und so weiter. Aber Real Madrid, wie gesagt, das sind auch nur Menschen letztendlich. Wenn da 4, 5 Schwergewichte ausfallen, dann ist das auch schwer zu kompensieren. Und gerade gegen solche Spiele wie gegen ein Top-Team wie Manchester City, und das hat man gestern wieder gemerkt, trotzdem, die Mannschaft hat sich bemüht. Ne? Also es war ja nicht so, dass Real sank und klanglos untergegangen ist, sondern die haben schon ihre Chancen gehabt. Aber du merkst natürlich, und das sagen ja auch viele Kritiker, Real hat seit Jahren keine Nummer 9, kein Mittelstürmer. Ja. Es wurden ja immer wieder Namen kolportiert, ne? Auch Haaland unter anderem, ne? Vor 3 Jahren etwa. Ne? Also Real hat nur offensive Außenbahnspieler, also Außenstürmer oder halbe Spitzen, aber keinen richtigen Mittelstürmer. Natürlich ist Gonzalo da, der junge Mann, der aus dem Nachwuchs kommt, aber bei allem Respekt, das reicht einfach nicht. Ne? Da muss wirklich ein Weltname hin und Real, aus was für Gründen auch immer, hat das nicht gemacht und das merkt man natürlich.
Und dann kommen Einzelpatzer dazu, die dann eben zu Gegentoren führen, wo man dann vielleicht Alonso auch natürlich aus der Kritik dann nehmen kann, denn für individuelle Patzer kann er natürlich nichts. Hat dich gewundert, dass beispielsweise Rodrigo jetzt nach 32 Pflichtspielen wieder ein Tor gemacht hat? Gut, das hat dich vielleicht nicht gewundert, irgendwann war er wieder dran, aber dass er sich hinterher demonstrativ in Interviews vor den Trainer gestellt hat, weil es war ja zumindest hier nach Deutschland kolportiert worden, dass Rodrigo einer derjenigen war, der jetzt nicht unbedingt ein Alonso-Freund war.
Also wenn Real Rodrigo hätte verkaufen wollen, da hätten sie sicherlich 3, 4 Vereine gehabt, ne, die das hätten machen wollen. Also, und das haben sie nicht gemacht. Also klar, bei Real Madrid zu spielen, Stammspieler zu sein, ist brutal schwer. Also wenn man sieht, was für Namen da teilweise nicht spielen, auch ein André Camavinga und wie die alle heißen, also das sind alles Topspieler, die würden woanders alle 90 Minuten spielen. Das ist natürlich auch schwer. Bei Real, aber das wissen die Spieler auch. Ne? Also es gibt natürlich 3, 4 heilige Kühe, die immer spielen, aber alle anderen, die müssen sich das erkämpfen. Und von daher Das weiß Rodrigo auch, aber er fühlt sich auch sehr, sehr wohl in Madrid. Das muss man ja sagen, mit seiner Familie. Natürlich ist Madrid bei allem Respekt, ne, etwas anderes, als wenn du in England lebst. Gerade für Brasilianer mit der sprachlichen Nähe, mit der Kultur, mit der Wärme. Heute ist ein wunderbarer sonniger Tag in Madrid mit etwa 17 Grad. Und ja, das merken die natürlich, aber er ist eigentlich ein Spieler gewesen, jemand, der sich dem Verein unterstellt hat. Das hat er immer gemacht. Und alles andere, Malte, war nur Spekulation. Mhm. Du darfst nicht vergessen, Real Madrid, das ist ein Staat im Staat. So muss man das sagen. Ich glaube, das Trainingsgelände von Real, das ist ungefähr 6 Kilometer von meinem Haus entfernt. Ich bin öfter da, schaue mir oft die Nachwuchskategorien an. Das wird, glaube ich, besser bewacht als das spanische Parlamentsgebäude. Das ist unglaublich, was hier abgeht. Das ist einfach eine andere Welt. Und Rodrigo weiß, was er an Real Madrid hat. Und dass er gestern sich demonstrativ hinter den Trainer gestellt hat, zeigt ja auch, dass Xabi auch einer ist, der mit Menschen umgehen kann. Ne? Dass ein Diskurs ankommt, nachher kannst du gewinnen oder verlieren. Aber so, wie er mit den Spielern umgeht, das kommt einfach an. Aber klar, er hat natürlich auch viele Probleme gehabt. Und ich glaube, dass ein Großteil der schon beim Verein liegt, die haben einfach wirklich nicht das geholt, was sie hätten holen müssen. Wie gesagt, Neuner und natürlich im zentralen Mittelfeld einen Macher. Es wird ja oft gesprochen, dass kein Nachfolger für Toni Kroos gekommen ist. Und nachdem auch Modric gegangen ist, also dieser Spielertyp, da fehlt einfach bei Real. Muss man so sagen, da haben die geschlafen. Ne? Wie auch immer. Natürlich ist es für uns extern sehr einfach zu sagen, warum holst du nicht den oder den oder den Spieler? Ne? Aber dafür sind auch die Verantwortlichen im sportlichen Bereich, wie Fußballdirektor Gianni Calafate verantwortlich, da einen Ersatz zu holen. Und wenn er eben 100 Millionen kostet, so wie ein Enzo Fernandes, zum Beispiel von Chelsea und so, da musst du das auf den Tisch legen, dann gibt's nichts anderes. Aber diese Position fehlt und irgendwann mal leidet die Mannschaft auch drunter.
Sowohl sportlich als auch in der Kabine, weil ja auch gesagt wird, diese Persönlichkeiten, die jetzt auf dem Platz fehlen, die fehlen auch bei der Ordnung in der Kabine, dass eben solche Geschichten wie Vinicius Junior nach dem Spiel gegen Barca, nach dem Klassiko, wo er den Handschlag mit Alonso nach der Auswechslung verweigerte, wo ja im Grunde zumindest hier nach Deutschland kolportiert wurde, das war so der Anfang der Krisenzeit, die da vielleicht eingegriffen hätten?
Ja, man darf nicht vergessen, es gibt viele Spieler, also muss ich ganz ehrlich sagen, leider, ne, gibt es in Deutschland auch, die glauben, die wären unsterblich und die können sich alle erlauben. Ne, und das hat man jetzt auch mit Lamine Yamal, mit Hansi Flick gesehen. Also die müssen auch mal den Ball flach halten. Ne, viele vergessen, wo sie herkommen. Ne, und Vinicius ist nun mal ein Temperamentsbolzen. Der ist oft schwer zu bremsen. Und ja, und hinterher gibt es schon zu, ja, da habe ich vielleicht übertrieben und so weiter. Ne, aber ich glaube, dass er letztendlich, und das wird mir auch gesagt, ein umgänglicher Typ ist, ne? Aber klar, auf dem Platz, da wird das ein Vulkan, ne? Und manchmal geht alles so schnell, dann vergessen die das, ne? Und dann gibt's eben, wie gesagt, verweigerten Handschlag und so weiter, aber hinterher wird alles wieder intern geregelt. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Xavi nicht zu 100% die Mannschaft hat, die er gerne hätte, um erstmal in der Liga mit Barcelona entgegenzuhalten und zweitens, um international gegenzuhalten, gegen Bayern, gegen PSG, gegen Chelsea und wie die alle heißen, City, wo sie jetzt gespielt haben. Also da fehlen schon 2, 3 Herzstücke in der Mannschaft, die Real Madrid gut täten. Und wie gesagt, natürlich haben sie hinten 3 Spieler geholt, mit Arnold, mit Carreras und mit Hausen. Aber Hausen hat zwar sehr gut angefangen, aber hat auch schon stark abgebaut, ne? Das muss man sagen. Also bei direkten Duellen, wenn's richtig klatschen soll, dann sieht man ihn nicht so intensiv. Also das ist schon ein Problem. Wie gesagt, aber wie Vicente Del Bosque immer gesagt hat, die Rechnung wird am Ende bezahlt. Also man muss bis April, Mai warten, bis sich alles entwickelt und ob Real Madrid am Ende doch im Titel mitspielt. Von daher, Real Madrid darf man am Ende nie ausschließen, weil die immer wieder auf irgendeine Weise zurückkommen.
Kommen Sie denn mit Alonso zurück? Hat er denn jetzt durch dieses, ja, zumindest verbesserte Herangehensweise seiner Mannschaft gegen City jetzt wieder mehr Kredit? Oder ist das ein Spiel auf Zeit und am Wochenende gegen Alaves wird das Ganze dann wieder als Endspiel deklariert, wie es ja bisher eigentlich schon bei City gewesen war?
Ja, Real ist ein sehr emotionaler Verein. Wenn er natürlich bei Alaves, beim baskischen Club, sank- und klanglos untergeht, ne, mit wenigem Fahren, und er wieder, und es wieder eine Leistung gibt wie gegen Celta Vigo, dann ist, glaube ich, ist alles möglich. Zumal sie nächste Woche Dienstag, glaube ich, auch im Pokal stehen gegen Talavera. Das ist ein Viertligist, auswärts. Da müssten die normalerweise auch gewinnen. Aber klar, wir müssen jetzt von Spiel zu Spiel reden. Aber es gibt natürlich ein großes Problem, Malte, und zwar, wenn Xavi gehen sollte, wir müssen ja konjunktiv reden, wer soll dann kommen? Das ist ein Riesenproblem. Ne? Wer übernimmt die Mannschaft von einem Moment auf den anderen? So eine Mannschaft. Ne? Mit so vielen Individualisten, mit so vielen Egos. Ne? Natürlich eine Mannschaft mit vielen Automatismen. Es gibt ja diese berühmte Anekdote mit Cristiano Ronaldo und mit Rafa Benitez. Rafa Benitez hatte ja die Champions League mit Liverpool gewonnen, wechselt zu Real Madrid. Ja, und dann wollte er ihm erklären, wie er einen Freistoß schießen soll, Außenspann und so weiter. Und hat er, du willst mir erklären, du Rafa Benitez, wie ich einen Freistoß. Wie gesagt, und dann kam es zum Clinch. Also, wie gesagt, das war das Anfang vom Ende von Rafa Benitez bei Real Madrid. Ne? Der war ja nach, ich glaube, 3 oder 4 Monaten wäre er schon weg. Ne? Mhm. Und ja, also wie gesagt, es gibt Spieler, die immer versucht haben, über dem Verein zu stehen, ne? Die sehr viel Macht hatten, wie zum Beispiel ein Ramos oder ein Casillas. Und die sind so ein bisschen, das muss man auch sagen, unehrenhaft gegangen, ohne große Bühne. Und das hat seine Gründe. Und davor hat Florentino Perez, der auch ein Machtmensch ist, Angst. Nicht Angst, aber du verstehst mich schon. Ne? Also, ja, der will das einfach nicht. Ne? Dass es Spieler gibt, die offenbar viel zu viel Macht haben und auch versuchen, in die Transferpolitik oder Entscheidungen des Vereins sich einzumischen. Und wie gesagt, es sind, also Real Madrid-Spieler sind spezielle Typen. Das waren sie schon immer. Nicht alle, aber viele. Und die zu zügeln, das ist für jeden Trainer nicht einfach. Auch damals für einen Mourinho nicht.
Aber warum ist der Verein jetzt Alonso in der Phase, wo es eben diesen Knatsch gab, wo die Marca sogar über kalten Krieg in der Kabine gesprochen oder geschrieben hat, warum ist der Verein ihm da nicht mehr zur Seite gesprungen? Oder hat man ihn versucht zu unterstützen und das ist nur bei uns in Deutschland nicht angekommen?
Also es hat sicherlich interne Gespräche gegeben, ne? Also zwischen Florentino Perez, dann ist er noch der Manager des Vereins, der Generalmanager, ne, José Ángel Sánchez. Dann ist da noch der Fußballdirektor Juni Calafat, also und diverse andere. Also ich glaube schon, dass ein Gespräch gehabt hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in den letzten Wochen es zwischen der Führungsriege von Real, auch dem Vorstand, wo übrigens auch einer von 13 Vorstandsmitgliedern ist ja Paco García Sanz oder Francisco García Sanz, der frühere Vorstandsvorsitzende von VfL Wolfsburg. Ne, der hängt ja auch mit drin, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da kein Gespräch gab. Also überhaupt gar nicht. Das ist natürlich auch Gespräche gegeben. Bloß, das ist nach außen nicht durchgesickert. Besser gesagt, keiner hat sich dazu geäußert. Aber natürlich hat es das gegeben. Aber es wird, da man nicht weiß, was passiert, nicht, dass man nachher den Mund halten muss, es wird kein öffentliches Statement geben. Also von und es gibt einen großen Unterschied medial, zwischen deutschen und spanischen Vereinen. Ja. In Spanien, so die Sportdirektoren, Sportvorstände vor Spielen oder beim PT, die reden überhaupt gar nicht. Hier konzentrieren die sich eindeutig auf die Arbeit. Ne? Ja. Und in Spanien sieht man ganz, ganz selten, dass ein Sportdirektor für ein Interview zur Verfügung steht. Ne? Oder Manager, was auch immer. Also das gibt es überhaupt gar nicht. Und genauso wird das auch behandelt. Es hat sicherlich Gespräche gegeben. Den Inhalt kennt man natürlich nicht. Das und Xabi ist sowieso ein Typ, der nicht für viele Schlagzeilen sorgt. Ne? Also auch in seinen Aussagen, ich glaube, das war ja auch in Leverkusen genauso. Ne? Also ist nicht der, er ist nicht so der, so ein bisschen so der Showman wie zum Beispiel Luis Enrique. Luis Enrique ist ja deswegen lustig, weil er immer wie einen raushaut. Und das macht der Xabi Alonso nicht. Aber klar, wie du sagst, wenn gegen Alavés wirklich der Eindruck schlecht ist und man wieder verliert und der Abstand auf Barcelona sich auf 7 Punkte vergrößern sollte, kann sicherlich alles passieren. Aber du brauchst natürlich auch einen Nachfolger. Ne? Und darüber gibt es natürlich klar viele Spekulationen. Das sind alles nur Spekulationen, ohne, sagen wir mal, realistischen wahren Hintergrund, weil keiner weiß, was in den Köpfen von Florentino Perez oder Sanchez steckt, ne? Also Sanchez zum Beispiel, der Generalmanager, Geschäftsführer, der ist seit 24 Jahren im Amt, der hat noch nie ein Interview gegeben. In den 24 Jahren, das muss man sich vorstellen. Ne? Also wie gesagt, das ist sowas wie das Phantom von Real. Daran sieht man, wie hermetisch dieser Club ist. Ne? Also wie gesagt, es dringen sehr, sehr wenig Informationen aus dem Innenbereich, Innenleben von Real Madrid an die Öffentlichkeit. Und deswegen muss man wirklich zu 90, 95% alles, was da über Real geschrieben wird, mehr ins Reich der Spekulation weisen. Weil klar, wenn in Medien jetzt plötzlich Namen von 10 Trainern genannt werden, kann natürlich sein, dass irgendeiner richtig liegt. Ne? Und dann wird gesagt, siehst du, ich habe es damals gewusst, du hast gar nicht gewusst, einfach nur spekuliert, aber so funktioniert das. Und es gibt ganze Talkrunden, die nur über Real Madrid sprechen und so weiter. Also Real Madrid, also Fußball generell, ist in Spanien das Thema, über das man am meisten spricht. Ne? Also viel mehr als über Politik und über andere Sachen.
Ja, klar.
Also Fußball trennt die Leute, aber verbindet auch. Ne? Und es dreht sich hier alles nur um Fußball. Und gerade Real Madrid und Barcelona polarisieren viel. Und das Gleiche passiert mit Xabi Alonso auch. Ne? Also Xabi Alonso natürlich hat, weil er ein sehr verdienter Spieler bei Real war, sehr viele Befürworter. Aber er hat auch viele Kritiker. Ne? Aber man darf natürlich nicht vergessen, wir kennen von Innenleben, wie er mit den Spielern umgeht und was da genau passiert und so. Bitten wir eigentlich gar nichts. Deswegen muss man da immer vorsichtig mit irgendwelchen Spekulationen umgehen, was da genau vor sich geht. Aber ich glaube schon, dass er den Großteil der Mannschaft hinter sich hat. Da bin ich mir sicher.
Du hast die Situation mit Rafa Benitez damals verglichen, der nach kurzer Zeit gehen musste, weil er eben dann unter anderem mit von dir erzählt, Ronaldo jetzt nicht unbedingt klar kam und es da Animositäten gab. Jetzt müsste aber ja eigentlich Xabi Alonso auch fußballerisch deutlich höheres Level haben als Rafa Benitez, der ein toller Trainer war, aber natürlich nicht diese fußballerische Vita hatte, diese Credibility letztlich auf dem Platz. Denn das wissen wir ja aus Leverkusen, wenn Xabi Alonso den Steilpass geschlagen hat mit über 40, dann kam der auch noch an. Also da machte er vielen Jüngeren was vor. Und ich glaube, seine technischen Fähigkeiten, seine fußballerischen Fähigkeiten werden auch im Vergleich zum aktuellen Realkader jetzt nicht so groß abfallen, dass die sagen können, okay, der Alte, der kann uns hier nichts mehr sagen. So alt ist er nicht und technisch hat er es immer noch drauf. Also der müsste doch eigentlich noch mal ein ganz anderes Standing haben.
Ja, absolut. Ich meine, jeder bei Real Madrid weiß, der ist Weltmeister, Europameister, Champions League-Sieger, hat alles gewonnen, hat in den drei größten Ligen gespielt und erfolgreich gespielt. In Spanien, England und Deutschland. Und natürlich gibt es Spieler, gerade Spieler, die neu dazugekommen sind oder jüngere Spieler, die auf ihn raufgucken. Ne? Das ist klar. Wie er genau mit den Spielern, das ist ja genau die Sache, Malte, wie er genau mit den Spielern umgeht, wie sein Diskurs ist, da haben wir ja keine Zeugen für. Ne? Also da wissen wir ja gar nichts. Ne? Aber ich glaube schon, dass er, also was man so mitbekommt, er ist schon jemand, der korrigiert, jemand, der dranbleibt. Das sieht man auch an der Seitenlinie, der natürlich klar das Beste für seine Mannschaft will. Und es gibt sicherlich Spieler, bei denen kommt das an. Und andere, das sind Mimosen, die sagen: Was willst du mir erzählen? Ich meine, solche Spieler gibt es in jeder Mannschaft, in jeder großen Mannschaft. Und die sind einfach schwerer zu behandeln. Und es gibt natürlich eine ganz große Gefahr bei Real Madrid. Das ist das Umfeld. Ne? Ob das jetzt die Ehefrauen sind, zum Beispiel die Ehefrau von Valverde ist ja öfter kritisiert worden, weil sie immer wieder irgendwas twittert oder irgendwas oder öffentlich rummeckert. Dann gibt es natürlich die Berateragenturen, die Eltern und gewisse Leute aus dem Umfeld, die da auch Unruhe reinbringen. Also wie gesagt, der Kosmos von Real Madrid-Spielern, von Weltklasse-Spielern, das ist nicht einfach, ne? Nicht einfach auch für einen Xavi Alonso, ne, da alles unter Kontrolle zu haben. Aber ich glaube, wie gesagt, warten wir das Spiel gegen Alaves ab, was da passiert. Was ein Eindruck normalerweise, ich sage jetzt mal, einfach von der Historie, vom Kader, von der Qualität, von den Spielern. Alles andere als ein Sieg wäre sicherlich eine große Enttäuschung. Ohne Zweifel. Und danach spielen sie ja schon Pokal und dann, ich glaube Supercup, ne? Kommt ja schon, ne? Der spanische Supercup. Also, wie gesagt, die nächsten Wochen werden darüber entscheiden, wie es mit Xavi Alonso weitergeht. Aber wie gesagt, das große Problem ist, sollte Xavi gehen, wer soll kommen? Und wer kann den Laden überhaupt wieder in Ordnung bringen? Ja. Wenn man natürlich bedenkt, wie viele Ausfälle es bei Real Madrid gibt. Und wieder der Ausfall von Militao, riesen Innenverteidiger, super dynamisch. Ich war beim Spiel in Getafe, da habe ich den ganz genau beobachtet, was für eine Waffe der hat. Ne? Diese Dynamik, diese Schnelligkeit. Ne? Das ist, also der wird Real Madrid fehlen. Also ganz wichtig. Und in den nächsten 4 Monate. Und das ist auch mit, also bei allem Respekt mit Antonio Rüdiger oder mit Asensio, und wie die alle heißen, nicht zu kompensieren. Also das ist Militao die ganz klare Nummer 1 und der fehlt.
Und das wäre natürlich dann auch eine harte Bürde für jeden Trainer, der dann jetzt auf Alonso nachfolgen würde. Aber dieser Wechsel von Ancelotti, der eher die lange Leine gelassen hat. Wir kennen es aus München, als er hier dann bei Bayern Trainer war, wo man doch sehr gefragt hat, kann denn das überhaupt funktionieren? Brauchen wir nicht eher einen Fußballlehrer, der die Spieler mehr an die Kandare nimmt, der sie mehr fordert, der ein bisschen akribischer auch an gewissen Dingen, Prozessen arbeitet? Und das scheint ja auch irgendwas gewesen zu sein, was Real auf jeden Fall wollte, dass man diesen Kulturwandel auch in der Kabine so ein bisschen hat. Ein Trainer, der einem mehr eine feste Philosophie verfolgt und nicht mehr den Kader moderiert mit Zuckerbrot und Peitsche und langer Leine, sondern eher doch mit klaren Vorstellungen. Ist das etwas, was bei Real vielleicht auch einfach gar nicht funktioniert? In diesem, wie einige Zeitungen schreiben, charakterschwächsten Kader aller Zeiten?
Ja, Real ist ja der Antagonismus zu Barcelona. Barcelona ist ja seit Johann Cruyff 4-3-3. Auch in der Akademie La Masia, die spielen ja immer das gleiche System. Und das sind natürlich die Automatismen größer. Bei Real Madrid, da weiß man nie so richtig, woran man ist. Also man kann auch bei Ancelotti und bei Zidane vorher, keine klare Handschrift erkennen. Ne? Also die Mannschaft, ernährt sich von den eigenen Fähigkeiten der Spieler. Also es gibt natürlich da so viele, auch gewisse Automatismen. Aber es gibt auch viele Spieler, das hat man ja, momentan funktioniert es nicht so gut mit Bellingham, aber Bellingham im ersten Jahr, das ist auch einer, der hat immer gesagt, gib mir die Kirsche, wie man im Ruppert sagt, ich regle das schon. Also, das ist, wie gesagt, das ist einfach eine andere Geschichte hier bei Real. Also, es gab da nie eine klare Philosophie. Die einzige Philosophie bei Real ist Gewinn, Gewinn und Gewinn. Nichts anderes. Irgendwie kriegen wir das hin, irgendwie gewinnen wir, irgendwie geht der Ball noch in der 90. Minute rein, irgendwie köpft da, so wie ganz früher 80er Jahren, so ein Santillana, so ein Kopfballungeheuer oder so ein Hugo Sanchez. Es gab immer irgendeinen, oder Benzema im letzten Jahr und im vorletzten Jahr, es gab immer einen, der das Ding noch irgendwie über die Linie geschoben hat. Ne? Und davon lebt Real, ne? Dieser Mythos Real. Also Real hatte nie eine klare Spielphilosophie. Ne? Das war von Trainer zu Trainer verschieden. Und man sieht ja auch, dass in den letzten Jahren die Trainer, die haben mal mit drei, mit der Fünferkette gespielt oder mit Vierer oder mit mit 4-2, 2-1 und so weiter. Also wie gesagt, es gab immer ganz verschiedene Ansätze, was die Spielphilosophie betrifft. Und das sieht man auch, wenn man den Nachwuchs sieht, in Valdebebas auf dem Sportgelände. Also jede Mannschaft hat da seine eigene Taktik. Aber wie gesagt, hier geht es einzig und allein nicht um das System, sondern es geht nur um den Erfolg. Ne, zu sagen, wir sind der größte Club der Welt und die Spieler wollen zu uns kommen. Ne, und das ist auch das, was Florentino Perez auch immer wieder seinen Fans verkaufen will. Ne? Also da kann Al-Khelaifi mit seinen Millionen zu PSG kommen oder Manchester City, aber die besten Spieler der Welt, der Traumverein ist Real Madrid, die wollen hier zu uns. Die wollen gar nicht zu City oder zu Chelsea oder zu PSG. Wer ist PSG im Vergleich zu Real Madrid? Ja. Oder wer ist City? Eine Champions League. Eine Champions League, die hat auch Verein X und Y. Ne? Die Spieler wollen zu uns. Wir haben 15 Mal einen Landesmeister, jedenfalls Champions League Titel gewonnen. Ne? Und davon lebt Real Madrid auch irgendwie immer noch. Ne? Von diesem Mythos, von dieser Größe. Vielleicht auch so ein bisschen Größenwahn, aber das funktioniert. Aber letztes Jahr oder dieses Jahr gab es keine Titel. Das muss man ja auch sagen. Mhm. Und eine titellose Saison ist eine Katastrophe bei Real. Also es muss jetzt was passieren.
Und wenn dann eben 5 Punkte Vorsprung in 4 Punkte Rückstand binnen 6 Wochen sich umwandeln. Gründe hattest du genannt, Verletzungspech war dabei, aber natürlich auch der Knatsch im Team. Dann läuft es eben so und dann kommt die Kritik eben. Hat denn auch Xabi Alonso irgendwelche Fehler aus deiner Sicht gemacht, die überhaupt zu dieser Situation jetzt geführt haben, dass er eben so in der Kritik steht? Kannst du ihm da irgendwas direkt vorwerfen?
Sportlich? Ja, es gab einige Spiele, wo er vielleicht ein bisschen spät seine Wechsel vollzogen hat. Das wird vielleicht ein bisschen früher kommen können. Es gibt auch Kritiker, die sagen, es gibt zum Beispiel bei Castilla einige Super-Mega-Talente, ne, wie John Martinez, wie Cestero, wie Victor Valdepeñas und so weiter. Denen könnte ja ruhig mal eine Chance geben, weil das sind Jungs, die sind heiß, die haben Hunger. Die haben nichts gewonnen, die haben Hunger. Ne? Und also klar, wenn du ein Spiel verloren hast oder ein Unentschieden gespielt hast, wie gegen Elche, oder gegen Rayo Vallecano, klar, dann kommen solche Kritiken auf. Ne? Aber letztendlich, wer Fußball ist nun mal deswegen, also auch für mich, so faszinierend, weil es kann so viel passieren, was unerwartet ist. Das ist eine Wundertüte. Und das ist bei Real Madrid genauso. Aber, wie gesagt, Real Madrid sagt auch immer, abgerechnet wird am Ende. Von daher muss man auch ein bisschen Geduld haben. Und also ich glaube persönlich, dass es mit Xabi Alonso noch über Wochen weitergehen wird und dann wird man sehen.
Dann wird man sehen. Also vor Weihnachten hast du ja das Restprogramm schon mal angesprochen. Das ist ja auf jeden Fall auf dem Papier durchaus machbar. Hallo. Wenn du das nochmal zusammenfasst, was du eben gesagt hast, also Real Madrid über Jahre hinweg immer die besten Spieler geholt. Das war ja damals auch bei den Galacticos damals so, dass man da wirklich Spieler gekauft hat und hinterher hat man dann dem Trainer gesagt, so jetzt guckst du mal, wie du die zusammen aufs Feld kriegst, was ja auch sicherlich auch nicht immer ganz leicht war, aber es hat ja zumindest oft wirklich gut funktioniert. Ist Real ein Spielerclub?
Ja, Real, wie gesagt, es gibt ja einen Spruch hier, der sagt, Real ist eigentlich untrainierbar. Ne? Also allein wegen der Persönlichkeiten der Spieler. Ne? Und jeder will dann natürlich auch der große Zampano sein, der große Erfolgsgarant. Ne? Alles schön und gut, wenn du in der Mannschaft im Kollektiv was gewinnst. Aber es gibt viele Spieler bei Real, die immer herausstechen wollen und sagen, klar, wir haben die Champions League gewonnen, aber ich habe dafür gesorgt, dass wir hier so. Ne? Und da gibt es natürlich auch, klar, gibt es Neidgunst und es gibt natürlich auch Spieler, die sich untereinander nicht gut verstehen. Ne? Wo das Verhältnis einfach nicht mehr zerbröckelt ist, aber jeder geht seinen Weg, wir spielen zwar zusammen, aber jeder hat sein Privatleben und so. Also es gibt es bei Real Madrid auch. Und klar, das Wort Egos ist immer wieder aufgetaucht, aber daran, da ist wirklich was Wahres dran. Ne? Also es ist Natürlich ein Traumverein für alle Spieler. Ich kenne kaum einen Spieler, es sei denn, einer ist mit Barcelona sehr stark verwurzelt, wie auch immer. Aber es gibt kaum einen Spieler auf der Welt, der sagen würde, zu so einem Verein würde ich nicht hingehen. Hm. Aber wenn man erstmal hier ist, dann ist das schwer. Und es gibt ja viele, auch aus der Bundesliga, die sind gescheitert. Ne? Also wie gesagt, die gekommen sind, ob das Nuri Sahin war oder Altintop und diverse andere, weil einfach die Bürde hier, also der Druck ist brutal. Und schon nach wenigen Wochen sagen die hier schon, das wird mit dem nicht klappen, das ist ein Flop. Mhm.
Ja, da sind sie gnadenlos dann. Braucht es dann im aktuellen Kader noch so eine Leaderfigur wie Kroos, Modric, von dir angesprochen, ja auch Ramos, Benzema?
Absolut, absolut. Deswegen, man sagt, dass sich Gianni Calafate, also der Fußballdirektor, nach einem Sechser, Achter umschaut, also so ein Spielmacher, einer, der wirklich die Zügel in die Hand nimmt. Wie gesagt, der Name Enzo Fernandes von Chelsea ist aber wieder gefallen. Das Problem ist nur, Chelsea hat für den ja alleine schon über 100 Millionen Euro bezahlt. Ne? Also das ist natürlich ein Spieler, den die mit Kusshand nehmen würden. Und also wie gesagt, aber das ist die Aufgabe von Real, da so einen Spieler zu holen. Aber der fehlt, und da könnte ich mir vorstellen, dass allerspätestens im Sommer 2026 dass ein Spieler kommt. Aber da wurde auch von McAllister gesprochen von Liverpool. Also da ist ein anderer Name gefallen. Aber da muss auf jeden Fall was passieren auf der Position, ohne Zweifel. Und vielleicht auch noch ein Neuner.
Würde so ein Spieler dann vielleicht auch den Verein insgesamt trainierbarer machen, weil der dann vielleicht diese ganzen Gruppenproblematiken besser moderieren könnte auf dem Platz? Das, was der Trainer, wo die Trainerfähigkeiten vielleicht dann einfach nicht ausreichen?
Absolut. Zumal es muss auch ein Leader sein. Einer, der wirklich, zum Beispiel, Ramos war so einer. Ramos konnte man kritisieren, wie man will, dass er arrogant wirkte, dass er bei gewissen Fouls zu hart eingestiegen ist, dass er so und so war. Aber es war ein Leader. Das war einer, der hat die Leute zusammenzurufen und hat, Jungs, jetzt müssen wir hier Gas geben. Ne? Ich will hier nicht verlieren und so. Ne? Und sowas fehlt so ein bisschen bei Real. Ne? Und deswegen, deswegen sage ich, ich mag den Spieler auch, so ein Enzo von Chelsea, das wäre vielleicht so einer. Ne? Der hat auch Charakter, Mentalität, und da ist auch Mentalität gefragt. Aber vielleicht kommt er, wer weiß.
Xabi Alonso wird sich wahrscheinlich freuen, so einen Spieler dann in seinen Reihen zu haben, der da gleich ein paar Probleme lösen würde. Michael, ich danke dir, dass du da warst und uns ein paar Einblicke in die Situation
rund
um Real Madrid gegeben hast. Danke dir.
Bitteschön, schöne Grüße nach Hamburg, hier aus Madrid.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.